Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, es geht mit Riesenschritten auf die US Open zu, auf das letzte Highlight, zumindest was die Grand Slams angeht. Wir haben ja schon ein sehr bewegtes Jahr hinter uns. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, heute einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, der eines dieser drei großen Highlights bisher aus nächster Distanz und mit sehr viel Einsatz verfolgt hat, nämlich den Obertennisexperten, Hauptkommentator von Sky. Marcel Meinert ist bei uns zu Gast. Hallo Marcel.
Wow, 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 bisschen kleinere Blumengestecke bitte. Tobi, grüß dich. Hallo.
Hallo. Schön, dass wir es mal wieder schaffen, bei uns im Podcast über Tennis zu reden.
Ja? Sehr gerne.
Wobei wir haben gerade ganz kurz noch, als wir uns Hallo gesagt haben, du kommst gerade von den European Championships im wundervollen Olympiapark in München.
Ja? Richtig, genau so ist es. Im Olympiapark in München und darum herum gibt ja noch etliche andere Wettkampfstätten am Königsplatz, beispielsweise mit Beachvolleyball und Klettern. Ich bin mit dem Radsport auf dem Odeonsplatz unterwegs gewesen und auch noch am Sonntag dann unterwegs mit dem abschließenden Damenrennen. Und für diejenigen, die nicht dabei sein können, gesagt, ihr verpasst etwas. Das fühlt sich tatsächlich an wie ein Mini-Olympia, gerade in München. Es ist eine großartige Atmosphäre in der Stadt und alle genießen das, Zuschauerinnen, Zuschauer, die aktiv. Es macht richtig, richtig viel Spaß. Nur die Tennis-Europameisterschaften fehlen. Tennis-Europameisterschaften haben sich irgendwie noch nicht durchgesetzt.
Naja, ich kenne da durchaus ein Turnier, das das sozusagen durch die Hintertür, durch die kalte Küche versucht
das ist
zu
richtig.
Etablieren.
Das ist richtig,
ja. Wobei auch das stimmt ja so nicht ganz, ja. Die haben sich ja nur so mal schnell benannt, das Turnier am Roten Baum in Hamburg, die European Championships.
Ne? Ja, immerhin natürlich dann mit einer Verbindung dann noch zu Tennis Europe, indem man dann ein Nachwuchsturnier ja noch mit eingebaut hat. Das war ja am Anfang dann 2019, auch wenn das mit der Wiederauflage in diesem Jahr noch nicht geklappt hat, im Junioren und dann auch bei den Senioren in den Altersklassen. Da gibt es dann ja wieder und ich glaube, wir sollten den Profis in der Tat nicht noch einen Termin in den Kalender drücken. Ich glaube, das macht nicht unbedingt Sinn.
Nein, aber den Bonustermin, den gibt es natürlich insofern 2024 wieder, wenn dann Olympia in
Paris ist.
Haben wir gesagt, das wäre ja schon mal eine Reise wert. Olympia und Hamburg, das sind beides so Dinge, die mir einfallen bei einem Spieler, gerade ganz aktuell, der auch schon in Hamburg angetreten ist, der letztes Jahr bei Olympia wirklich ein tolles Turnier gespielt hat, dort die Bronzemedaille gewonnen hat, Pablo Carreño Busta. Und der hat letzte Woche mal kurz im Vorbeigehen sozusagen sein erstes Tausender, sein erstes Masters-Turnier gewonnen. In Montreal, toller Erfolg für ihn, hat auch in Hamburg schon mehrfach gezeigt, was für ein fantastischer Spieler er ist. Und das bringt mich so rein in unser erstes Thema, wilde Tennislandschaft gerade so auf der ATP und WTA-Tour, da geht es ein bisschen drunter und drüber. Medvedev mal früh raus, dafür gewinnt der Pablo plötzlich. Und bei den Damen, Iga Swiatek hat so diese ganz große Dominanz des ersten Halbjahres im Moment so ein bisschen abgelegt. Dafür ist Simona Halep unter neuer Führung von Patrick Muratoglu wieder ganz vorne mit dabei. Nichts scheint mir so zu sein, wie es ist oder ganz normal. Was ist da los, Marcel?
Ganz normal. Also du und wir werden uns daran gewöhnen müssen. Diesen Begriff einer neuen Normalität gibt es ja noch nicht so lange, aber er passt irgendwie auch aufs Tennis, finde ich, denn wir sind doch mittlerweile längst angekommen in der Zeit nach den Big Three bei den Herren, in der Zeit nach Serena Williams und anderen Topstars bei den Damen, da nehme ich gerne nochmal Maria Sharapova beispielsweise mit rein, aber da war es natürlich nie so fokussiert auf einen ganz kleinen Spielerkreis, da war es immer schon offener. Im Gegensatz zu den Herren, wenn man sich da die Statistiken anguckt, bei wie vielen Turnieren in den letzten Jahren zu 85% Federer, Nadal, Djokovic, Murray in der Siegerliste standen, dann findest du natürlich etliche. Und jetzt sind wir eben in dieser Umgewöhnung. Und das führt dann, wie ich finde, zum Glück dazu, dass ein Pablo Carreño Busta endlich sein erstes Masters-Turnier gewinnt. Das hätte viel früher der Fall sein dürfen. Ein Superspieler, wie du es sagst, bringt alles mit, vielleicht jetzt nicht so diesen einen Megaschlag, von dem man immer meint, man müsste ihn haben, um ganz oben mit dabei sein zu können. Auf der anderen Seite kann der halt alles und nichts wirklich, wirklich schlecht. Ist dazu noch ein total sympathischer Kerl. Also mich freut das, dass der Knoten da jetzt aufgegangen ist und ich könnte mir vorstellen, dass wir da die eine oder andere Premiere dann demnächst noch wieder erleben werden. Wir müssen ja nur die Montreal-Halb- und Viertelfinalisten dann durchgehen, also abgesehen von Dani Medvedev und Hubert Hurkacz war da ja auch keiner dabei, der schon mal ein Masters-Turnier gewonnen hat. Also die Bewerbungen werden reichhaltiger.
Ja, absolut. Und gerade, sagen wir mal, also auf dem Level der Tausender-Turniere hat sich ja dann schon in den letzten 2-3 Jahren eine größere Durchmischung ergeben, ja, außerhalb der großen 3, großen 4, die sich doch die Titel da über 10, 15 Jahre fast brüderlich aufgeteilt haben. Ich finde ja immer, das tut dem Ganzen gut. Es gibt aber auch die Gegenstimmen, die sagen, naja, aber du brauchst schon so die ein oder zwei Überspieler, um das Ganze toll vermarkten zu können und die Zuschauermassen zu mobilisieren. Wie siehst du das?
Ja, ist immer die Frage, von welcher Seite des Schreibtisches du dir das anguckst. Und ich kann verschiedene Argumentationen durchaus nachvollziehen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal die Brille des übertragenen TV-Senders aufsetze, es fällt mir jetzt nicht sonderlich schwer, hätten wir aus deutscher Sicht zum Beispiel gerade ohne einen Alexander Zverev ein Problem. Ganz abgesehen davon, dass er jetzt verletzt ist, sondern einfach mal seine Leistung im Bereich der Top Ten angesiedelt. Dahinter wird es gerade schwierig und das ist auch nicht ausgeglichen, das ist ein Leistungsloch. Aber das ist jetzt die deutsche Geschichte. International, ja, was möchte man jetzt? Wenn man einen Stefanos Tsitsipas dabei hat, weiß man, dann man kriegt von ihm gutes Entertainment, gutes Tennis. Aber das hättest du natürlich gerne nicht nur am Dienstag in der Night Session, sondern auch dann am Freitag, respektive Samstag im Halbfinale oder Viertelfinale. Und da bin ich dann jetzt auch schon wieder bei der Sicht der Turnierveranstalter, die das sicherlich auch brauchen, um ihre Kassen zu füllen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, okay, Halbfinale, Finale kriegst du immer irgendwie verkauft, aber wenn dann ein großer Name drin ist, dann geht auch in der Tageskasse noch etwas. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ja. Und insofern bin ich da in der Tat auch so ein bisschen zwiegespalten. Für die Vermarktung brauchst du immer das eine oder andere Gesicht. Ich merke das ja auch mal, wenn ich mit den Turnierverantwortlichen spreche und man dann überlegt, okay, welche Nase setzen wir da jetzt aufs Plakat und sind wir überhaupt sicher, dass der kommt und sagt er uns vielleicht nicht 48 Stunden vorher ab und sollen wir vielleicht eher neutral sein und verkauft sich diese Veranstaltung per se, beispielsweise in Hamburg, weil man halt grundsätzlich zum Roten Baum geht, mittlerweile nicht mehr im Mai, sondern im Juli. Also ich finde, das kann man sehr lange, sehr kontrovers diskutieren und du merkst, ich kann mich da durchaus auch auf beiden Seiten einordnen und es ist dann wie so oft im Leben, dass es dann die Mischung und die Balance ausmacht. Ohne 2-3 große Gesichter wird es schwer für die Tour. Allerdings brauche ich so eine Dominanz wie in den letzten Jahren, bei denen die anderen gar keine Chance haben und ein Joe Wilfried Tsonga, jetzt könnte ich noch 10 andere Namen nennen, seine Karriere beenden muss, ohne jemals ein großes Turnier gewonnen zu haben. Das ist dann auch wieder zu viel, aber man kann es uns ja eh nie recht machen.
Ja, da stimmt natürlich. Wobei, wenn ich noch mal kurz auf Alexander Zverev da zurückkommen ja. darf, sozusagen aus dem Nähkästchen, ist das... ihr merkt das bei Sky schon, das macht schon einen Riesenunterschied, ob er vorne mit dabei ist oder nicht, in euren Einschaltquoten oder in den Feedbacks, die ihr bekommt. Gib mir da mal so ein Gefühl.
Ja, das macht einen Unterschied. Also wir spielen ja auch die deutsche Karte bei Masters-Turnieren oder auch in Wimbledon beispielsweise nicht umsonst. Also natürlich sind da die Matches, bei denen deutsche Spieler, deutsche Spielerinnen weit kommen, ganz vorne und sind am Ende die mit der besten Einschaltquote. Und ansonsten konnte sich allerdings auch die Sehbeteiligung beispielsweise dieses Jahr beim Finale von Novak Djokovic und Nick Kyrgios sehen lassen. Also die Zahlen sind da schon auf einem ordentlichen Niveau. Aber wenn Zverev dabei ist, das haben wir letztes Jahr auch in Turin gemerkt, dann ist das natürlich nochmal ein zusätzlicher Schub, überhaupt gar keine Frage. Und das wäre im Übrigen auch bei den Damen genauso. Wimbledon mit Angelique Kerber, Wimbledon Viertelfinale Tatjana Maria, Jule Niemeyer oder dann das Halbfinale mit Tadde. Das ist dann nochmal eine andere Liga.
Das war, obwohl es mit Verlaub zwei Spielerinnen sozusagen aus der zweiten Reihe waren, die aber natürlich einen sensationellen Run hingelegt hatten, das war ja schon so ein kleines Tennissommermärchen hier in Deutschland. Sicherlich für euch auch an den Zahlen ablesbar bei Sky, oder?
Ja, definitiv. Also es war es für die beiden möglicherweise dann auch. Man sieht ja, wie Tatjana sich jetzt nach Wimbledon schwer tut, wieder in ihren gewohnten Tour-Rhythmus zu kommen. Und natürlich tut es dann jetzt auch weh, dass du keine Punkte bekommen hast. Das haben wir natürlich, diesen sportlichen Höhenflug, glaube ich, haben wir ganz gut abgebildet. Was man natürlich auch immer merkt, ist, dass keine Fußball-Europameisterschaft, zumindest keine der Herren, parallel stattfindet. Und als die der Damen begonnen hat, waren wir schon auf der Zielgerade und haben in erster Linie nachmittags gesendet und somit nicht unbedingt gegen die Partien dort in England. Also auch das ist natürlich immer ein Faktor. Wenn man sich die Quoten im Jahresvergleich anguckt, sieht man das sehr, sehr gut.
Ja, ihr hattet ja dieses Jahr das erste Mal, oder ich fange andersrum an, bei Sky ist ja eine ganze Menge los. Es ändert sich die Programmplanung, der Auftritt. Es gibt das Angebot, was sich jetzt plötzlich nicht mehr Sky, sondern Wow nennt. Ich finde, ihr hattet dort ein sehr attraktives Angebot, gerade für Menschen, die Tennis interessiert sind. Pünktlich zu Wimbledon gab es den Schnuppermonat, wo man mal für wirklich kleines Geld eure Arbeit begutachten konnte. Wie wurde das angenommen? Habt ihr da erste Zahlen, erste Erfolgsmeldungen?
Ja, auch diese Dinge funktionieren, auch wenn du jetzt beispielsweise auf den Launch von Sky Sport Tennis anspielst. Das ist zwar erst nach Wimbledon passiert, aber auch da merken wir halt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich besser orientieren können. Also diese Aktionen haben gegriffen.
Ja, also ich kann dir dann nur recht geben, aus einer Tennisperspektive, aus einer Tennis-Fan-Perspektive ist natürlich auch diese, ja, sagen wir mal, diese Öffnung des Angebotes bei Sky, dass ich nicht gleich ein Jahresabo abschließen muss, dass ich hier mal sozusagen punktuell für Tennis dann wirklich Pay-Per-View zahle oder fast schon Pay-Per-View zahle. Ich finde das für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht so sehr am Fußball oder an anderen Sportarten hängen, eine super Weiterentwicklung. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr war es ja dann durchaus auch so, dass der gesamte Auftritt insgesamt sich weiterentwickelt hat. Ich kann sagen, das hat man in der Vergangenheit auch schon. Aber gerade durch diese Plattform Wow haben sich ja ganz neue Möglichkeiten ergeben, dass ich hier über fünf verschiedene Courts oder zumindest Kanäle mal wählen kann und mir mein Programm so ein bisschen selber zusammenstellen kann.
Genau, das war die Möglichkeit, die es vorher über Sky Go für die festen Abonnenten gab, aber über das Einzelangebot nicht. Das ist in der Tat eine Weiterentwicklung. Der Anteil der Abrufzahlen über Wow beziehungsweise das Ticketsystem, das Pay-Per-View-System hat deutlich zugenommen. Und gerade bei Wimbledon, wenn du dann natürlich mehr feedig sendest, macht es natürlich dann auch ungeheuer Sinn, wenn du dann das komplette Angebot zur Verfügung stellen kannst. Ansonsten beraubt man sich ja dann seiner. Und dann ist natürlich auch die Frage, was würde man dann überhaupt anbieten, wenn man nur einen Kanal hat, so wie bei der Struktur, die wir jetzt haben. Nimmt man da tatsächlich das Konferenzfeed oder wollen die Leute dann eher die Center Court Matches sehen? Die Diskussion haben wir ja so schon, immer was die Inhalte angeht. Und insofern ist es die einzige richtige Variante, da dann tatsächlich alles anzubieten.
Ich fange gar nicht auf der, ich nenne es jetzt mal, nerdigen Seite an, wie ich oder Daniel oder auch ein paar andere das machen, die ja teilweise sich drei Bildschirme aufstellen und versuchen, jeden Platz abzudecken. Das ist nun also wirklich was für die ganz Besonderen. Aber es gab natürlich schon so auch die ein oder andere Stimme, und die gibt es wahrscheinlich bei euch jedes Mal, die dann früher hat man angerufen, heute teilt man sich über die sozialen Medien mit, die dann sagt, warum macht ihr denn das jetzt so und warum kann ich denn die Spielerin Y sehen und warum denn dieser Kommentator bei jenem? Da ging es auch zwischendrin mal, zumindest mal so Social-Media-mäßig emotional ein bisschen hoch her. Kannst du das vielleicht für mich oder für alle noch mal einordnen? Auf der einen Seite, was überhaupt technisch möglich ist und auf der anderen Seite, was ist überhaupt angemessen?
Klar, was ist angemessen? Das entscheidet dann natürlich der Kunde und die entsprechende Zielgruppe. Wir haben natürlich grundsätzlich auch immer eine Budgetbegrenzung, in dieser wir uns überlegen müssen, okay, wie kriegen wir das Ganze jetzt bestmöglich auf den Sender? Und worauf setzen wir jetzt tatsächlich unsere Chatons und was vernachlässigen wir eher? Und jetzt kann man auch dort, und ich habe volles Verständnis dafür, wenn man verschiedene Standpunkte einnimmt und sagt, ich will grundsätzlich, so wie beim Eurosport Player, die Möglichkeit haben, zwischen allen Courts hin und her zu zappen. So, da muss man aber fairerweise unterteilen. Dieses Angebot des Eurosport Players ist ein Streaming-Angebot und ist kein Angebot über lineare TV-Kanäle. Und es ist dann doch nochmal etwas anderes, sowohl vom Personalaufwand als auch vom finanziellen Aufwand dahinter, wenn man einen TV-Kanal komplett bespielt oder einen Streaming-Kanal. Das ist nicht einfach so, dass da ein Signal reingegeben wird und dann da den ganzen Tag nichts mehr mit passiert. So etwas muss dann auch technisch betreut werden. Dann muss man irgendwo an einer anderen Stelle Abstriche machen. Es sei denn, wir entscheiden uns auch dazu, gewisse Dinge in den Bereich Streaming zu verlagern. Wir sind aber vom Prinzip her erstmal kein Streaming-Anbieter. Wir sind ein TV-Sender. Und man müsste dann erstmal, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es überhaupt die Bandbreite gäbe, beispielsweise in Wimbledon im Streaming alle Courts parallel anzubieten und die irgendwie über skysport.de möglicherweise laufen zu lassen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und wir machen ja, bieten ja auch bei den Masters-Turnieren beispielsweise einen Stream an, der dann aber, ja, das wisst ihr auch, über verschiedenste Varianten abzurufen ist. Einmal über die Homepage selber, dann über die App. Dann auch noch, was ich sehr komfortabel finde, im Übrigen über Sky Q, sodass du dir dann auch wieder einen Stream im linearen TV und in der Hardware integriert hast. Also da muss man immer so ein bisschen darüber nachdenken und muss auch das Unternehmen für sich definieren, okay, wo sind jetzt unsere Prioritäten und wie wollen wir das abbilden? Und bei Wimbledon, beim wichtigsten Tennisturnier der Welt, liegt unsere Priorität darin, auf so vielen Feeds wie möglich kommentierte Spiele anzubieten, natürlich mit den Deutschen im Fokus, mit selbstverständlich einem durchgehenden Feed für Center Court und Court Number One und dann im Zugang dann alles, was sonst noch passiert, so gut wie möglich abzufangen. Und dann müssen wir alle ehrlich zueinander sein und sagen, okay, wann treten denn auch diese Nachfragen auf? Und dann sprechen wir eigentlich über diese ersten 4 Tage. Sobald wir mit der dritten Runde beginnen und wir weniger Matches haben, sind wir mit 5 Courts so gut aufgestellt und können quasi ohnehin fast alles zeigen, sodass man dann vielleicht auch überlegen kann, an welcher Stelle vielleicht das eine oder andere etwas überzogen ist, was nicht heißt, dass ich dafür kein Verständnis habe. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn jemand sämtliche Doppel sehen will, beispielsweise. Das ist ja auch hochattraktiv und mehr Doppel im Fernsehen wird ja auch gerne diskutiert. Aber auch wir gucken dann natürlich, wie viele Leute gucken sich das am Ende an und wie viel investieren wir dann dafür. Ja, das muss man halt immer dagegen sehen und wir wollen da mit Sicherheit niemanden ärgern. Aber es ist wie so oft im Leben dann eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
Absolut. Ich denke, das ist eine ganz faire Einordnung. Mir war das im Rahmen der Diskussionen, die da teilweise liefen, eben aufgefallen, so nach dem Motto, ach komm, ihr erzählt uns doch nichts, ihr könnt das doch oder so. Mal losgelöst davon, ob es technisch möglich ist. Die Frage ist eben immer, so ein Sender finanziert sich aus dem, was er an Werbeeinnahmen und an Zuschauereinnahmen hat. Und das Ganze muss sich am Ende auch für eine genügend, sag ich mal, breit genug definierte Zielgruppe irgendwo rechnen. Es ist ja nicht jeder so wie Daniel oder ich, der dann alle 18 Courts da upscreent. Diesen Nischensender, den gibt es, ja, oder diese Angebote gibt es auch mitunter. Man findet da dann seine Wege für diese paar Unentwegten wie uns. Ich persönlich finde, dass eigentlich mit jeder Übertragung von Grand Slams so gerade in den letzten 5, 6 Jahren, sei es nun bei den Kollegen von Eurosport oder bei euch, man sieht, was für irre Fortschritte eigentlich die Übertragungstechnik oder die Technik hintendran plötzlich bietet, Tennisberichterstattung zu einem vielleicht noch viel größeren Erlebnis, Zuschauererlebnis werden zu lassen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Absolut. Das geht ja alleine schon damit los, dass es noch gar nicht so lange her, dass gar nicht alle Courts übertragen werden konnten. Ich erinnere mich noch an Wimbledon bei uns, da haben Tommy Haas und Philipp Kohlschreiber in der ersten Runde gegeneinander gespielt. Ich glaube, irgendwie auf Platz 8, da waren keine Kameras, da ist ein Kameramann von uns extra hingelaufen, um den Matchball zu filmen. Stellt euch das heute bitte mal vor. Also das wäre ist ja komplett undenkbar. Und das ist noch gar nicht so lange her.
Und ich finde, man muss natürlich auch noch eins erwähnen, wir versuchen hier immer ein breitestmögliches Angebot bzw. Überblick über die verschiedenen Angebote zu geben. Insofern ist es auch kein Geheimnis, beispielsweise, dass ich auch ganz gern die ATP-Turniere über das Angebot der ATP schaue, nämlich über Tennis-TV. Allerdings fairerweise, finde ich, muss man dann auch anmerken, auch wenn ihr alle das Produkt Tennis vermarktet und natürlich auch davon lebt, dass das Produkt größtmöglich irgendwo strahlt, die gewisse, sage ich mal, kritische journalistische Distanz, die auch ihr hoffentlich euch weiterhin bewahrt, die kriegst du natürlich bei so etwas wie Tennis TV nicht. Also du kannst nicht für die ATP kommentieren, ja, auf dem Stream irgendwie bei Tennis TV und gleichzeitig, sage ich mal, das, was die ATP da gerade macht oder das Turnier vielleicht gerade nicht so gut macht oder sowas, jetzt durch den Kakao ziehen. Das findet nicht statt. Es ist eine sehr, sehr nüchterne, sehr, sehr auf den Spielverlauf konzentrierte Berichterstattung, die man da bekommt. Ja. Während ihr natürlich bei Sky oder auch bei Eurosport durchaus auch noch die Möglichkeit habt, die einen oder anderen Vorkommnisse, die sich auch abseits des Tennisplatzes so begeben, dann eben auch entsprechend einzuordnen und zu kommentieren und auch zu würdigen.
Und dennoch hat natürlich, den Ball nehme ich jetzt gerne auf, auch das, was die ATP dort macht, absolut seine Berechtigung, um das alles in der epischen Breite abzubilden. Und dann noch ein draufgesetzt. Sie liefern, ja, auch wenn dieser journalistische Anspruch nicht da ist, bin ich völlig bei dir. In einem gewissen Rahmen kann man auch da wieder aus Kosten-Nutzen-Sicht wahrscheinlich aber auch überlegen, okay, kann man vielleicht auch darauf verzichten. Ich spiele jetzt darauf an, dass wir ja, und auch das ist da, ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, dass wir uns wirklich tagtäglich mit diesem Produkt beschäftigen. Wir jetzt diesen eigenen Tenniskanal haben, Sky Sport Tennis, und wir dort jetzt in der Lage sind, diese 250er-Turniere, an denen wir ja auch die Rechte haben, im World Feed komplett abzubilden mit englischem Kommentar. Das ist dann die Einschränkung, die wir da vornehmen, weil wir sagen, bei 250er-Turnieren ist das bis zu einem bestimmten Level zu vertreten. Anders natürlich, wenn es ein Turnier in Deutschland ist. BMW Open hatten wir jetzt zum Glück die Rechte, haben es wieder selber gemacht. Das war eine tolle Geschichte. Da hat es dann noch eine etwas andere Relevanz, ohne jetzt irgendeinem Turnier zu nahe zu treten. Und bei 500ern und 1000ern sind wir dann eh wieder mit unserem gewohnten Setup da. Also ich glaube, auch da ist wieder Thema Mischung. Ich finde, das ist durchaus etwas, worauf sich viele Tennisfans wahrscheinlich verständigen können und sagen, hey, das ist ein vernünftiges Angebot.
Abgerundet wird das Ganze bei Sky, der ein oder andere draußen wird es auch schon mal gehört haben, durch einen Podcast, den es seit geraumer Zeit auch von Sky gibt. Und um sozusagen den Schwenk zurück zum Tennissport zu hinzubekommen.
Wie geschmeidig. Ein ganz, ganz gefühlvoller Rückhandsleist ist das gerade.
Wundervoll, gell? Ist mir da aber in den letzten Wochen etwas aufgefallen, ein Kommentar oder eine Einschätzung, die ich dieser Tage auch nochmal in einem Interview vom Tennismagazin, das der Tim Böseler mal mit Todd Martin, der war früher mal die Nummer 4 der Welt, geführt hat. Und Todd Martin sagte in diesem Interview, alle sogenannten Tennisnationen haben heute zu kämpfen und jemand wie Pete Sampras hätte sich niemals damit abgefunden, nur ein guter Spieler zu sein. Er wollte der Allerbeste sein. Diese Hingabe ohne Kompromisse fehlt vielen Athleten heute, sagt Todd Martin. Und ich habe eine ähnliche Einschätzung von Michael Stich und Patrick Kühn in eurem Podcast gehört und ich würde dem eigentlich wirklich widersprechen wollen. Siehst du das auch so, dass die Hingabe heute fehlt? Ich kann das, also ich habe da so meine Probleme mit so ein bisschen mit diesem früher war alles besser und die Spieler haben sich mehr hingegeben. Würdest du dem zustimmen?
Also wenn das eine Aussage war, die tatsächlich allgemein auf die komplette heutige Generation bezogen ist, dann ist mir das zu pauschal. Es ist natürlich immer relativ leicht, sich gewisse Einzelbeispiele und Fälle rauszugreifen. Und da muss ich jetzt gar nicht mal zu Nick Kyrgios gehen. Da fängt man sicherlich auch andere, wobei auch da, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen. Da, bei ihm muss man dann natürlich auch unterscheiden zwischen Dingen, die in die Kategorie überflüssig und total vermeidbar gehören und andere, die vielleicht auch einen gewissen Hintergrund haben. Also da muss man auch vorsichtig sein. So, und wenn wir dann jetzt auf die Generation gehen und ich jetzt einem Pablo Carreño Busta, weil wir vorhin bei ihm waren, einem Taylor Fritz, einem Andrei Rublev oder auch einem Dani Medvedev unterstelle, dass ihnen die Hingabe fehlt, dann ist es, glaube ich, schwierig. Dann ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Die sind mit so einem Feuereifer im Training dabei. Es ist eine, ich muss sagen, ich traue mich nicht zu beurteilen, ob die Belastung eine andere ist als früher, ob man mehr investieren muss. Ich glaube, das Spiel ist athletischer geworden. Mhm. Ich glaube insgesamt, dass das alles an der Weltspitze schon deutlich enger zusammengerückt ist und dass du tatsächlich in jeglichem Bereich ans Limit gehen musst und die absoluten Details suchen musst. Wenn du das auf irgendeinem Niveau nicht tun solltest, dann wird es schwer. Wenn wir da mit der Hingabe hingehen, wirklich ganz oben an die Spitze, dann könnte ich mich in Teilen damit identifizieren. Wobei ich mir ehrlich gesagt der Vergleich fehlt zu vor 30 Jahren, den würde ich mir jetzt nicht trauen. Das ist, kommt vielleicht auch ein bisschen dazu. Ich glaube, das Spiel hat sich einfach total verändert.
Absolut, absolut. Also ich glaube, unbestritten ist, dass eine, die vor 20 Jahren und auch bis vor, sage ich jetzt mal, bis vor kurzem athletisch immer topfit war und absolute Hingabe gezeigt hat, Serena Williams war, über zwei Jahrzehnte, und jetzt ihren Abschied verkündet hat, so wie es aussieht, denn dann mit den US Open in Kürze in New York. Das hat sich alles angedeutet, klar, und irgendwann ist mal Schluss. Aber das, so wie es jetzt stattfindet, Erstrundenniederlagen, hat man sich damit einen Gefallen getan? Wie siehst du das?
Tja, hinterher ist man dann immer klüger. Und ich mag mir nicht vorzustellen, wie schwer es tatsächlich ist, diesen einen Zeitpunkt zu erwischen, von dem dann alle sagen, okay, das war jetzt der Richtige. Wenn es danach geht, glaube ich, ist Roger Federer auch schon über diesen Punkt drüber, über diesen Gipfel gegangen und muss jetzt mal gucken, wie er es dann noch hinbiegt. Und ich würde mich vielleicht zu einem gerade noch rechtzeitig überreden lassen. Das, was ich von Serena in Wimbledon gesehen habe, spätestens das, und es gab auch vorher schon einige Matches, spätestens das war ganz schwer zu ertragen. Und da hat man eigentlich gemerkt, okay, es ist vorbei. Das kann gar nicht mehr die Serena Williams sein, wie vor 5, vor 10 Jahren. Das ist ja überhaupt nicht mehr möglich. Alleine nicht mit der Trainingsintensität, mit der Vorbereitung. So, und das finde ich ein bisschen schade und fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen despektierlich der Konkurrenz gegenüber, dass man glaubt, mit in Anführungszeichen ein bisschen Doppel und einem gewissen Trainingsblock vorher bereit zu sein für Wimbledon und sich dann dort hinzusetzen und auf die Frage, was man dann erreichen will, zu sagen, naja, ihr wisst schon, was ich erreichen will, ansonsten wäre ich nicht hier. Sie war, und das eigentlich hatten alle das Gefühl, zu keinem Zeitpunkt in der Lage, das zu erreichen, was sie gerne erreichen wollte in Wimbledon. Und da hatte ich dann wirklich gedacht, okay, also jetzt muss sie sich was Gutes einfallen lassen. Und dann bin ich bereit, das, was jetzt passiert, durchaus als Kompromiss zu akzeptieren, dass sie sich jetzt vorher noch das eine oder andere Match gibt auf hohem Niveau, um dann zumindest in New York sich so hinstellen zu können und zu sagen, okay, Freunde, nochmal alles auf der Bühne, die mir am meisten bedeutet. im Arthur Ashe Stadium in meinem Land. Und jetzt legen wir da noch mal eine Sause hin, die wahrscheinlich auch deutlich emotionaler als erfolgreich sein wird. Aber das fände ich noch okay. Aber ja, letztlich, wenn du dann zurückblickst, sagst du, okay, das wäre auch schon vor mehreren Monaten alles möglich gewesen und vielleicht dann für sie auch ein bisschen schöner. Auf der anderen Seite ist es der Sport, den sie liebt, den sie so erfolgreich wie kaum eine andere bestritten hat. Das ist schon schwer, da loszulassen, glaube ich. Deswegen, entschuldige, wenn ich da ein bisschen zu lang werde bei diesen ganzen Dingen, aber ich finde das wichtig, dass man auch das ein bisschen differenziert.
Nein, das ist genau richtig, das so in dieser Breite oder so einzuordnen. Denn ich glaube, es wird ja unbestritten sein, ihr gesamtes Wirken, um es mal so zu beschreiben, das steht über dem Ganzen drüber und das wird ihre Karriere und die Rückschau auf ihre Karriere und das, was sie ja auch übrigens weit übers Tennis hinaus bewegt hat, keinen Müh schmälern. Absolut. Was mich noch sozusagen interessieren würde, ist sie selber PR-technisch so gewieft oder war sie bestens beraten? Den Dreh, und ich glaube, womit sie es jetzt ganz gut hingekriegt hat, war diesen Dreh, sich sozusagen transparent, sich sozusagen nackig zu machen bezüglich der 24 und das offensiv und explizit auszusprechen, zu sagen, ihr alle wisst, ich hatte diesen Traum der 24 und ich wollte das nochmal. Und das hat sie in diesem Artikel in der Vogue, wo sie eben ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, eben so auch ausgesprochen. Und ich glaube, das macht es einfacher und ebnet den Weg jetzt nach New York. Ganz gleich, ob sie dort in der ersten Runde rausgeht, in der dritten oder wie auch immer. Ja, dass sie sich dort einfach sozusagen offenbart hat und gesagt hat, das war mein Antrieb, das hat auch jeder gewusst, aber es nochmal explizit auszusprechen, dass entschuldigt sozusagen dann die Wahl des Falschen oder des Spätzeitpunkts.
So, und das ist der Punkt. Das finde ich ganz wichtig. Das ist ehrlich und authentisch. Da hätte man jetzt auch etwas ganz anderes erwarten können. Diese Geschichte in Wimbledon war übrigens auch durchaus ehrlich und authentisch. Auch so ist sie dann manchmal, auch dass sie dann einen Fragensteller mal ein bisschen abkanzelt. Ich glaube, die hat tatsächlich geglaubt, dass das so funktionieren kann. Ansonsten macht sie das ja dann nicht, aber da fehlt ihr dann möglicherweise der Weitblick und sie scheint auch nicht so hundertprozentig realisiert zu haben, was das dann bedeutete, als Patrick Mouratoglou gesagt hat, okay, liebe Serena, das war eine schöne Zeit, aber unter diesen Bedingungen machen wir das nicht mehr. Ja, und das war vor den French Open schon abzusehen. Ich weiß nicht genau, ob ihr die Geschichte schon mal besprochen habt, aber das ist ja an der einen oder anderen Stelle jetzt ist öffentlich geworden, dass Mouratoglou praktisch, nachdem Serena gesagt hat, ich möchte eigentlich ganz gerne die French Open spielen, beziehungsweise dann auch in Wimbledon, das erste hat ja dann noch nicht funktioniert, er gesagt, okay, machen wir, aber dann ist jetzt der letzte Zeitpunkt, Montagmorgen 8 Uhr Trainingsplatz. Und dann geben wir Gas. Und Serena Williams war Montagmorgen 8 Uhr überall, aber nicht auf dem Trainingsplatz. Und dann hat Mouratoglou gesagt, okay, das war's. Und jetzt, wenn wir diese Zeit nicht haben, dann schaffen wir es auch nicht mehr. Und dann kann ich das dementsprechend nicht mehr vertreten. Das ist keine Entscheidung gegen die Person, sondern eine rein professionelle und sportliche in diesem Moment, die ich dann auch sehr, sehr ehrlich war und wo Serena vielleicht auch im Nachhinein sagen wird, okay, ja, hätte ich anders angehen müssen. Und deswegen macht sie es jetzt vielleicht in den USA zumindest ein klein bisschen anders, auch wenn sie nicht so konkurrenzfähig ist, wie sie gerne wäre. Und man nimmt es eher ab. Sie hat versucht, sich ihren Traum zu erfüllen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt gibt es einen großen Hollywood-reifen Abgang, da bin ich mir ziemlich sicher.
Da gehen wir mal von aus. Zu den Favoriten wird sie nicht, zu den Favoritinnen wird sie nicht zählen bei den US Open. Das, glaube ich, muss man schon ganz klar sagen. Auch Daniels und meine manchmal kühne These, dass auch sie immer noch mal zu einem ganz großen, unerwarteten Run ausholen kann. Ich glaube, diesmal ist es fair zu sagen, nein, dafür reicht das nicht mehr. Dafür sind einfach mit Verlaub jüngeren, aber teilweise ja auch gar nicht unbedingt jetzt ganz jungen Spielerinnen einfach zu gut und sind ihr da enteilt. Also egal, ob man nun die Jüngsten nimmt, ob man eine Simona Halep nimmt, die alle stehen besser im Saft und werden das nicht zulassen, dass Serena da zum großen Run startet.
Keinerlei Widerspruch, sondern vielmehr nur eine Ergänzung. Aber wer steht denn eigentlich bei den Damen auf den Favoritinnenzettel für die US Open? Ich glaube, derjenige, der im vergangenen Jahr auf das Finale zwischen Emma Raducanu und Laila Fernandes getippt hat, der sitzt von dem Gewinn, den er da eingestrichen hat, beim Wetten noch immer relativ gemütlich auf den Bahamas. Und was machen wir dieses Jahr? Also ich bin einigermaßen ratlos, ehrlich gesagt.
Es ist alles möglich, ja. Nein, nicht alles. Es ist natürlich schon, es ist ein gewisser Kreis an Spielerinnen, die sich dafür empfehlen, so ein Turnier gewinnen zu können. Aber du kannst es eben nicht mit der gleichen Bestimmtheit sagen, so wie du früher gesagt hast, naja, also eine Serena kannst du schon mal auf jeden Fall mal ins Halbfinale tippen, ja. Oder so. Das ist schwierig. Bei Emma Raducanu hat man gedacht, nach letztem Jahr, das wird ein schwieriges zweites Jahr. Das hat sie dann auch unterstrichen, dieses, in Anführungsstrichen, zweite Jahr. Und jetzt pünktlich zu den US Open fängt sie an aufzudrehen. Eine Madison Keys, von der hörst du das ganze Jahr nicht. Und pünktlich zu den US Open fängt die wieder an zu siegen und ist zumindest mal, wie heißt du schon, eine Contenderin für ein Viertel, für ein Halbfinale. Ja. Belinda Bencic wird immer wieder angesprochen, spielt teilweise grandios, holt eine olympische Goldmedaille auf Hardcourt, ja, spielt auch jetzt wieder ganz ordentlich. Und dann geht es in Cincinnati wieder prompt raus. Also, meine Güte, ich weiß es nicht.
Ja, so, das ist es ja. Wenn du jetzt von sicher ins Halbfinale tippen sprichst, also selbst wenn man sich die Top 10 aufruft, ich traue mich nicht. Ich traue mich wirklich nicht bei irgendwie keiner einzigen gerade. Das wird übrigens auch durch die Weltrangliste ja ganz gut verdeutlicht. Wir haben, wie viel sind das? 1600 Punkte zwischen Platz 2 und Platz 10 in der Welt. Das sind anderthalb große Turniere. Das ist nicht wirklich viel. Ich weiß, weiter unten sind die Abstände nochmal etwas andere, aber also da oben kann wirklich, wirklich alles passieren.
Es ist verflixt. Wir kommen gleich zu den Herren, aber an der Stelle vielleicht mal. Wir machen ja schon seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren, unser großes Tippspiel immer zu den Grand Slams, in dem Fall eben Uso Hotti, US Open. Du bist
wofür auch immer Teilnehmer. Nicht hoch genug loben kann, wirklich. Das macht einen großen Spaß und ist auch im Freundes- und Bekanntenkreis sind so viele, die da mittlerweile mitmachen und man spricht sich kurz vor der Deadline nochmal ab, Mensch, was hast du und ist der Weg nicht möglicherweise noch der bessere? Auch die Redaktion haben wir zu einem hohen Prozentsatz schon infiziert, muss ich sagen. Das macht wirklich einen Riesenspaß, alleine von der Arithmetik her, die ihr da ausgearbeitet habt. Da muss man erstmal so drauf kommen. Ich find's großartig.
Danke Marcel. Also für diejenigen draußen, die das noch nicht kennen, schaut mal auf unseren sozialen Medienkanälen vorbei. Uso Hot, das Tippspiel. Der Clou, vielleicht ganz kurz muss man sagen, es geht darum, man muss an jedem Tag einen Spieler und eine Spielerin nennen, die ihr Match gewinnen. Und das Tricky, der Trick dabei ist, wenn ich einen einmal getippt habe, dann darf ich den gesamten Turnier nicht mehr verwenden. Also ich kann in der ersten Runde natürlich auf einen Medvedev tippen, nur habe ich dann ein Problem, wenn er später im Finale steht. Und deswegen, um zurück zu den Damen zu kommen, vielleicht muss man sich da wirklich wie bei unserem Tippspiel Runde für Runde vortasten, ohne gleich zumindest mal diese 10, 12, die das Turnier gewinnen können, gleich zu Beginn zu verbrauchen. Wäre das ein Ratschlag?
Ja, es ist tatsächlich so. Also es gibt jetzt, plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, dann schon immer so ein paar Mechanismen, auf die man dann setzt oder fast schon Traditionen, wenn ich es jetzt mal ein bisschen höher denke. Erste Runde guckst du natürlich immer erstmal, okay, wer spielt gegen diejenigen, die eine Wildcard bekommen haben oder diejenigen, die aus der Qualifikation gekommen sind. Wobei letzteres natürlich auch schon wieder extrem gefährlich sein kann, wenn dann die oder derjenige gerade einen Lauf hat. So, also gerade, also da kommen wir ja dann schon ins Diskutieren rein. Ja, nimmt man dann vielleicht irgendeine, die auch gerade wieder zurück ist, die einen ganz guten Lauf hat, möglicherweise, aber noch so gerade irgendwie bei den Ungesetzten dann drin ist, damit ich meine Gesetzten nicht wirklich verbrauche. Auf der anderen Seite habe ich zumindest in Wimbledon jetzt die Erfahrung gemacht, dass der ein oder andere Sicherheitstipp dann durchaus helfen kann, um sich in die zweite Woche zu hangeln. Also das ist immer wieder sehr, sehr spannend.
Ich glaube, der Vorteil oder ein großer Vorteil dieses Tippspiels ist, dass man sich eben mit dem gesamten Feld sowohl bei den Damen als auch den Herren auseinandersetzt. Man kriegt relativ schnell einen sehr, sehr guten Überblick, was eigentlich in diesem Tableau passieren kann und schon passiert ist. Und wenn es dann darum geht, am Fernsehgerät oder vor dem Computer oder dem iPad oder wie auch immer dann zuzuschauen, öffnet einem das auch Möglichkeiten, Spielerinnen und Spieler mal zu beobachten und kennenzulernen, die man sonst so vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
Das passiert also besonders bei den Damen, finde ich, immer regelmäßig. Ja. Da sind immer Namen dabei und dann guckt mal, ach okay, die hat gerade irgendwie 325er in Folge gewonnen, das ist ja vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja. Ja, man kann ja auch nicht alles auf dem Zettel haben.
Ja, und das ist ja das, was wir versuchen, auch gerade wenn wir Gäste im Podcast haben, immer mal wieder rauszukitzeln. Gibt es eine Spielerin oder einen Spieler, die du so auf dem Schirm hast oder ab und zu mal gerne guckst, die jetzt nicht aus der vorderen Reihe sind, aber wo man sagt, Mensch, guckt euch die mal an oder guckt euch die mal an. Das kann ein Nachwuchsmensch sein, das kann aber auch, keine Ahnung, wenn jemand wirklich noch nie bei Pablo Cuevas zugeguckt hat, ja, dann könnte er dort mal eine schöne einhändige Rückhand sehen. Gibt es sowas bei dir aus der zweiten
dann
Reihe?
Hat er was, dann hat er was verpasst, wenn er noch nie bei Pablo Carreño, bei Pablo Cuevas zugeguckt hat, also schon mal in Hamburg im Finale. Ach, es gibt. Ich finde das schwierig. Es gibt natürlich auch gerade im hinteren Bereich des Tableaus, wenn man dann mal so ein bisschen guckt, auch immer wieder spannende Geschichten zu entdecken. Entweder halt von Spielerinnen, die schon seit Ewigkeiten dabei sind oder welche, die immer noch auf den Durchbruch warten oder die einem dann auch mal über den Weg gelaufen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder gerne an Claire Liu aus den Vereinigten Staaten, die Angelique Kerber in Wimbledon mal vor riesengroße Probleme gestellt hat, die, meine ich, im Jahr zuvor das Juniorinnen-Turnier in Wimbledon gewonnen hat und dann ein tolles Match abgeliefert hat. So, und jetzt irgendwo, ich glaube, so um die Position 80 in der Welt rumspielt und leider noch nicht so richtig in Schwung kommt. Und in dem Bereich gibt es viele Interessante, denen ich auch gerne zugucke, wenn es dann irgendwie mal die Möglichkeit gibt. Eine Tamara Sidancek hat auch schon ohnehin ja viel mehr Potenzial gezeigt, als sie momentan in der Lage ist, abzurufen. Also da könnte ich jetzt wahrscheinlich so ein ganzes Bündel von Spielerinnen schnüren, die da mit dabei sind, was jetzt so die ja unbedingt Nachwuchshoffnungen angeht. Bei den Damen hätte ich da jetzt keinen wirklich im Petto. Bei den Herren ist es natürlich schon spannend, wie schnell das dann manchmal geht. Auf der anderen Seite, wie schnell das dann teilweise auch wieder abreißt und wie viele 19-, 20-, 21-Jährige sich dann eben doch noch deutlich weiter hinten rumtummeln, als man es eigentlich gedacht hat. Also dann kommt man zum Beispiel auf einen Dominik Stricker aus der Schweiz, der schon tolle Challenger-Turniere gespielt hat, der aber auf der Tour irgendwie so diesen letzten Zugriff noch nicht hat und da die Ergebnisse noch nicht geholt hat, die er gerne holen würde. Aber so einer ist beispielsweise die Nummer 9 im Race to Milan. So, also da bricht es dann relativ schnell auch weg. Und man kann dann anhand dieser Auflistung beispielsweise sehen, wie viel Ja, oder welche jungen Spieler da jetzt mitmischen, auch der österreichische Kollege Filip Misolic, der jetzt in Kitzbühel das Finale erreicht hat, mit den 125 Punkten plus noch ein bisschen was obendrauf, steht der jetzt auch auf der 11 im Race zur Milan. Ein Jiří Lehečka, den wir in Rotterdam gesehen haben in diesem Jahr, der da ein ganz tolles Turnier gespielt hat, hat seitdem nicht mehr so fürchterlich viele Punkte dazu bekommen. Der wäre aber momentan in Mailand dabei. Also das nur mal so eine kleine Auswahl, was die jüngeren Spieler angeht, die durchaus Potenzial hätten und die aufgezeigt haben auch schon in diesem Jahr, denen es aber noch an Konstanz fehlt.
Aber da haben wir doch schon eine ganze Handvoll, die ihr vielleicht zumindest in der Qualifikation, aber auch den einen oder die andere im Hauptfeld wiedersehen könnt bei den US Open. Bei den Damen haben wir schon gesagt, schwer sich festzulegen. Da arbeiten wir mal dann nicht nur beim Tippspiel, sondern überhaupt beim täglichen Verfolgen mal von Runde zu Runde. Marcel, bei den Herren. Von den letzten 22 Grand Slams haben wie viele die Big Three gewonnen? Ja.
Genau. 18?
Nee, 20.
Ah, gut.
Okay. Von den letzten 22, 20. Und die beiden Male, wo es keiner von den dreien gewonnen hat, hat einmal Novak Djokovic verwechselt, dass man beim Tennis den Ball übers Netz spielen muss, hat ihn in die andere Richtung geworfen.
Genau, das war Dominic Thiem, richtig.
Und beim zweiten Mal, man sehe es ihm nach, war der Druck zu groß, dass er vor der historischen Chance stand, den Grand Slam zu gewinnen.
Ja.
Das sind zwei Ausnahmesituationen. Bei allen anderen hat es Federer, ich habe jetzt mal gezählt, ab 2017, ab diesem sozusagen Überraschungssieg von Roger bei den Australian Open. 20 von 22 Grand Slams,
die. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt, welche ich da, also die beiden, die kamen mir jetzt auch relativ schnell und ich weiß jetzt gerade nicht, welche anderen ich noch mit rein interpretieren wollte. Egal.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, ja, wir haben natürlich ein bei den Big Three um zwei dezimiertes Starterfeld bei den US Open. Rafael Nadal kommt von seiner Verletzungspause zurück. Ich sage trotzdem, und ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich Widerspruch ernten werde, wer die US Open gewinnen will, der wird Rafael Nadal schlagen müssen. Sei es, um ins Finale zu kommen dann gegen denjenigen aus der oberen Hälfte, Daniel Medvedev, oder sei es eben dann im Finale der sich von oben durchschlägt. Siehst du das anders?
Ja, das mit diesem wird schlagen müssen, das ist ja immer von so vielen Dingen abhängig. Aber grundsätzlich werde ich jetzt hier einen Fehler nicht machen. Und der geht genau in die Kerbe, die du jetzt eigentlich gerade eben aufgeworfen hast. Ich werde definitiv Nadal auf die Liste der großen Favoriten setzen. Ich habe bei den Australian Open gesagt, kommt aus einer sechsmonatigen Pause, hat jetzt zwar vorher ein Turnier gewonnen, aber der kann ja niemals zwei Wochen Best of Five. Ist ja völlig unmöglich. Mhm. Dann vor den French Open, der konnte nicht mehr laufen in Rom. Man muss mal gucken, ob der überhaupt antreten kann. Mhm. Genau, am Ende ist er der Tennislehrer für alle anderen gewesen in Roland Garros. Alexander Zverev vielleicht mal ausgenommen, weil das war ja schon wieder furchterregend. Also da jetzt zu sagen, Verletzung hin, Verletzung her, und Nadal schafft es nicht bei seinem zweiterfolgreichsten Grand Slam-Turnier, das wäre töricht. Und deswegen kriegst du da den Widerspruch von mir nicht. Er gehört rein, definitiv. Dennoch würde ich Daniel Medvedev noch eins drüber setzen, weil ihm kein Grand Slam-Turnier so entgegenkommt wie New York, weil ich trotz der Niederlage gegen Nick Kyrgios glaube, dass er ein sehr gutes Tennis spielt. Er hätte an diesem Tag, als er gegen Kyrgios verloren hat, wahrscheinlich gegen fast alle anderen gewonnen, weil das wirklich ein sehr, sehr gutes Match war. Mhm. So, die beiden mal vorneweg.
Ich glaube ganz kurz, ich glaube, bei Nadal muss man natürlich in Klammern setzen, wenn er fit ist, / wenn er unverletzt bleibt. Das, gut, das gilt für jeden irgendwie, aber gerade bei ihm, also so wie sein gesamtes Spiel seit eh und je ausgerichtet ist, also der mit einem Zwicken irgendwo im Adduktorenbereich, dann wird schon irgendwann grenzwertig, ja. Aber das vielleicht. Klar.
Logisch, das kann natürlich immer passieren, das weiß man auch nicht, aber alleine mit der Erfahrung, die wir in diesem Jahr gesammelt haben, wäre es sicherlich falsch, irgendwie zu sagen, okay, die Vorbereitung hat nicht gereicht bei Nadal oder wie auch immer. Das zieht da nicht in dem Moment, das Argument.
Und zweite Reihe, Alcaraz, Sinner.
Ja.
Ja.
Alcaraz, Sinner, Kyrgios. Ja. So ungefähr. Kein Stefanos Tsitsipas, das ist mir gerade ein kleines Rätsel. Für ihn wahrscheinlich selber auch. Felix Auger-Aliassime ist mittlerweile Stammgast in den Viertelfinals der Grand Slam-Turniere. Der wäre auch reif für den nächsten Schritt und vielleicht auch mal ganz vorne mit zu spielen. Wenn da alles passt, kann ich mir den auch in einem Finale gegen Medvedev vorstellen. Warum eigentlich nicht? Und Alcaraz nicht den Fehler machen, den irgendwie auf Sand eher schieben zu wollen. Hartplatz ist eigentlich fast sein besserer Belag. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt reicht, tatsächlich diesen Schwung aufzunehmen vor den US Open, den er tatsächlich braucht, um es dann auch gewinnen zu können. Muss man mal abwarten.
Ja, nichtsdestotrotz, es bleibt ein Bombenjahr für ihn. Viele haben ja schon natürlich gesagt, ach, guck mal, der ist ja gar nicht so gut. Hallo, ja gut, ach,
Freunde,
im Finale kann man auch mal verlieren. Ja,
ja, also, und so war der ist ja erst Finale 90 geworden im Mai. Also das ja. Ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie auch kurz, und selbst wenn der kurz vorm 20. Geburtstag steht, es ist phänomenal. Das ist einfach phänomenal, was der macht. Und zwar nicht nur sportlich, sondern auch bereits abseits des Platzes. Ich habe den in Hamburg erlebt, in Pressekonferenzen, und war wirklich bass erstaunt, muss ich sagen. Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert.
Ja, also insofern, um den Bogen zu schließen zum Beginn dieser Sendung, erscheint nur so, als hätten wir eine wilde Tennislandschaft. Ich glaube, dass wir sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auf wirklich tolle, spannende US Open, aber im größeren Kontext auf tolle, spannende kommende Jahre gucken werden können. Denn wenn wir über jemanden wie Alcaraz reden, du sagst es, dann sind das Spieler, die noch nicht mal 20 Jahre alt sind. Bei den Damen haben wir mit Iga Świątek eine Nummer 1, die weit davon entfernt ist, hier irgendwann ihren 24., 25. Geburtstag zu feiern. Also da ist noch so viel drin. Insofern wild vielleicht ja, aber vor allen Dingen vielseitig und bunt. Und ich würde sagen, so können wir uns auf die US Open freuen, oder?
Ja, ach, total. Das wird ein super Turnier mit einer fantastischen Atmosphäre, überhaupt gar keine Frage. Es wird wieder so viele Geschichten zu erzählen geben. Das brauchen wir jetzt gar nicht weiter noch blümeranter gestalten. Das wird einfach großartig. Ich blick fast schon auch ein bisschen weiter auf das, was dann in diesem Jahr noch kommt, Richtung Finals in Turin und frage mich, geht Hamburg eigentlich geschlossen zum Davis Cup? Oder vielleicht oder nicht? Was hast du für ein Gefühl?
Also wenn es gelungen wäre, aber das wird ja nicht stattfinden, dass Nick Kyrgios in Hamburg gespielt hätte, das hätte sicherlich auch nochmal 1.500 Zuschauer mehr reingebracht. Ich glaube, an den Werktagen wird es etwas schwieriger werden, vor allen Dingen an den Tagen, an denen jetzt Deutschland nicht spielt. Aber gerade so zum Wochenende hin, ich meine, dass die Deutschen beispielsweise am Freitag spielen, was sehr gut ist, ja, dass es eben nicht sozusagen nur Samstag oder Sonntag ist. Ich glaube, Deutschland spielt am Freitag und am Sonntag. Insofern genau. Wird man da schon eine ordentliche oder, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zuschaueratmosphäre hinbekommen. Unter der Woche, wenn es, was haben wir noch, Belgien gegen Frankreich ist, das könnte vielleicht nicht ganz so gut besucht sein.
Ja, aber genau,
ich freue mich drauf.
Der Auftakt ist halt Belgien gegen Australien am Dienstag. Das ist das erste Match und ja, das ist schon ein Problem hinten, ne, finde ich. Also wenn du da die Günste, also ohne jetzt da irgendwie, David Goffin kommt für Belgien und Alex de Minaur für Australien und Thanasi Kokkinakis, das gucken wir uns immer alle noch mit großem Spaß an. Aber wir alle wissen auch, wie man am roten Baum in der letzten Reihe sieht. Und wenn die Karte dann als günstigste 65 € kostet, auch an diesem Dienstag, dann ist mir das, ehrlich gesagt, zu teuer.
Ja. Ja, das ist mehr als unglücklich. Ich breche ja immer eine Lanze hier in der Sendung für die Tennisstars in dieser Welt, weil ich finde, dass man selbst mit der günstigsten Karte überall gut Tennis sehen kann. Ja, ja. Die Frage ist nur, wo ist das Preisniveau angesiedelt? Ja. Und ich glaube, da sprechen wir irgendwie genau von 65, 70 Euro oder sowas. Und das sind dann schon die Connoisseure, die da irgendwie sich ja vielleicht sogar auch einen Tag für frei nehmen, um da dann hinzugehen.
Ja, also ich bin wirklich der allerletzte, der irgendwie auch den Veranstaltern etwas abspricht. Die versuchen alles Mögliche und natürlich sind da auch gewisse Kosten mit verbunden, die man natürlich versuchen muss zu decken. Und auch bei den European Championships in München gibt es die Diskussion, warum nicht einfach alle für 10 oder 5 Euro ins Olympiastadion lassen und die Hütte da voll machen. So einfach ist es dann auch nicht. Das ist klappt auch nicht, aber da muss man sich in der Mitte treffen. Und gerade für so einen Dienstag, ich weiß auch nicht, ob es da Möglichkeiten gab, überhaupt was zu variieren. Vielleicht ist man da auch gebunden an das, was die ITF da vorgibt, was Maßstab sein soll für diese Davis Cup Finals, ist ja auch durchaus möglich. Ich gucke ja parallel mal, was die Tickets in Glasgow eigentlich kosten, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt. Dann erübrigt sich so eine Diskussion auch relativ schnell wieder. Ne? Das ist ja immer alles deutlich komplizierter, als wir manchmal denken.
Es ist es und wir alle wissen, dass natürlich ein Tennisturnier zu veranstalten, am Ende muss ich so etwas auch rechnen, das ist überhaupt keine Frage, aber wir haben hier bei uns in der Sendung auch schon häufiger darüber gesprochen, wie man diese, übrigens auch von Andrea Gaudenzi, dem ATP-Chef, umschriebene Tennis-Experience für den Fan noch attraktiver machen könnte. Bei mir fängt es manchmal bei so ganz simplen Dingen an, wo es letzten Endes auch ums Geld verdienen geht. Ich kann nicht verstehen, auch beim Roten Baum jetzt wieder gesehen, ich sag's mal ganz lapidar, ob da jetzt Nadal da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber wenn ich tennisbegeisterter, sag ich jetzt mal, Junge oder Mädchen bin, dann will ich doch irgendwo auf diesem Gelände ein Nadal-Fanshirt kaufen. Ja, und dann will ich nicht, ich hoffe, ich trete jetzt keinem von Dunlop oder K-Swiss, um sie alle genannt zu haben, zu nahe. Aber sorry, ich will dann kein dunkelblaues T-Shirt haben. Ja, also wenn ich da mit meinem Papa hingehe, dann sage ich, guck mal, da hängt das Shirt vom Nadal oder da hängt das von der Kerber. Jetzt haben wir Adidas auch noch genannt, ja. So, ja. Das sind so simple Dinge und da, am Ende geht es ums pure Geld verdienen. Ja? Ja. Ja, da könnte man eine Extrasendung nochmal machen darum, wie kriegt man Tennisturniere profitabel. Wir haben hier sicherlich nicht den Stein der Weisen, aber manchmal würde ich mir da dann schon wünschen, dass vielleicht so die Marktforschung des kleinen Mannes betrieben wird und so Tennisturniere auch mal auf Leute zugehen und sagen, sag mal, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn bei den Turnieren? Und das nicht nur so vom Reißbrett runterzuziehen. Es gibt immer wieder gute Ansätze, aber manche Dinge sind für mich offensichtlich und ich vermisse sie nach wie vor bei den Turnieren.
Das ist, du sprichst ein ganz entscheidendes Thema an. Ich wundere mich darüber auch immer häufiger, auch bei vielen Turnieren. Das ist aber tatsächlich auch für die Turniere teilweise ein riesen Problem. Man kriegt die Ausstatter, für die das natürlich auch immer ein gewisser finanzieller Aufwand ist, sich dann bei solchen Turnieren zu präsentieren. Die müssen dann da Personal abstellen, die müssen die Standfläche bezahlen und so weiter und so fort. Da ist man, habe ich den Eindruck, nicht mehr ganz so wirklich flexibel, nicht mehr ganz so heiß bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein, wie es früher war. Da gehörte das für mich zu einer Selbstverständlichkeit mit dazu, dass eben das mit dem Nadal-Shirt, was du gerade ansprichst, dann da ist. Und jetzt, wenn ich dann an den einen oder anderen Online-Shop denke, naja, die Leute können ja mal permanent drauf zugreifen und sie gucken ja dann auch im Stadion, okay, wie viel kostet dieses T-Shirt? Macht das übrigens überhaupt für uns dann noch Sinn, dahin zu gehen? Also da wird sehr, sehr viel genauer gerechnet und kalkuliert natürlich als früher, aber grundsätzlich stimme ich dir total zu.
Letzten Endes, die Margen auf Textil sind nicht die schlechtesten. Ja, und ja. Früher gab es dann sowas wie Turnierangebote, kann ich mich erinnern. Da gab es im Gary-Weber-Stadion hinten dran dann auch von diversen Anbietern Geschichten. Und auch da, also ich glaube, ja, das
Das ist überhaupt ein gutes Beispiel. Gary Weber Open, jetzt Terra Wortmann Open, da waren teilweise früher die Ausstatter dann alle selber, der eine oder andere. Dunlop ist es jetzt immer noch, aber ob es da beispielsweise noch einen Nike-Shop auf dem Gelände gibt, glaube ich nicht. Also das ist schon alles ein bisschen weniger geworden.
Nein, absolut. Und natürlich aus Sicht eines Herstellers wird sich das kaum rechnen von den Volumina, die du verkaufst. Das ist ja mehr eine Image-Geschichte. Ja. Ich glaube aber, dass man von Seiten der Veranstalter, dass es dort kreativere Lösungen gibt, dass man natürlich will, die wollen alle ihr Merchandise verkaufen und am liebsten bei Roland Garros soll jeder nur mit dem Roland Garros T-Shirt rumrennen und weil sie sich selber als Marke sehen. Ich glaube aber, wenn du als Turnierveranstalter da die Boutique hast und die Größe hast, eben auch deine Hauptprotagonisten mit zu vermarkten und sagen, hey, Nike, dann ist es für euch eben eine Image-Sache, wir müssen kein Personal abstimmen, wir ziehen uns dafür die Textilmarge rein und nehmen das für unseren Verkauf. Oh je, jetzt sind wir hier mitten in der BWL-Vorlesung, ja, für Turnierveranstalter.
Nee, ich möchte jetzt vielleicht können wir es dann damit abrunden, nämlich mit der investigativen Recherche, die ich hier gerade betrieben habe, um dann mal eine Geschichte gerade zu entkräften. Das hat mich jetzt fast ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Also, die ITF ist nicht das Thema. Davis Cup in Glasgow, ja, parallel zu dem, was in Hamburg stattfindet. Nun ist die Besetzung da vielleicht auch nicht ganz so großartig. Da spielen Großbritannien, die USA, die Niederlande und Kasachstan. Die Tickets bei den Begegnungen mit britischer Beteiligung kosten ungefähr so viel wie in Hamburg, sind ein bisschen günstiger, fängt bei 45 Pfund an. Das teuerste Ticket kostet 110 Pfund. So, das ist etwas günstiger. An den Tagen, an denen die Briten nicht spielen, kommst du für 5 Pfund in die Emirates, für 5 Pfund bist du in der Halle. Die teuerste Karte kostet 60. Okay. So, also wenn du diese Möglichkeiten hast, dann muss ich sagen, Entschuldigung, dann ist das für die Tage, an denen die deutsche Mannschaft nicht spielt in Hamburg, aus meiner Sicht nicht angemessen.
Das wird interessant sein, das zu beobachten. Vielleicht tut sich ja noch was. Auch da kann man ja flexibel reagieren. Ja, wobei, wenn du erstmal ein Ticket verkauft hast und nimmst danach die Preise runter, dann hast du...
Ja, ist auch nicht so gut. Gestern, das war auch bei den Europameisterschaften in München, da gab es dann am Morgen des Weitsprungfinals, gab es dann das Angebot 2-1 fürs Olympiastadion. Denkt sich natürlich auch derjenige, der da vorher die Karten gekauft hat, okay, aber auf der anderen Seite, bevor dann das Ding halb leer ist, ja, wie du es machst, machst du es verkehrt.
Gott sei Dank wird insgesamt im Tennis auch ganz viel richtig gemacht. Deswegen haben wir hier nach wie vor unsere Relevanz als Podcast. Danken dir, lieber Marcel, ganz, ganz herzlich für deinen Besuch bei uns. Hat viel Spaß gemacht.
Immer wieder gerne, ja.
Wünschen dir jetzt noch schöne Tage im wunderbaren München mit dieser tollen Veranstaltung dort.
Danke sehr.
Und dass du dann, mit uns zusammen hoffentlich die US Open genießen kannst, sind ja aus Sicht des in Anführungsstrichen normalen Arbeitnehmers sehr, sehr schöne Spiele immer in New York. Daniel und ich sagen immer, das ist herrlich, da kommt man Feierabend nach Hause, die ersten Spiele starten dort 11 Uhr, das ist 6 Stunden Zeitverschiebung, sprich hier 17 Uhr, 18 Uhr, kann man richtig schön in den Abend viel Tennis reingucken, gerade wenn das Wetter jetzt wieder schlechter wird.
Absolut.
Also insofern, lieber Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn es euch draußen gefallen hat, dann teilt es uns gerne mit. Insbesondere aber dann, wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Sendungen, Feedback nehmen wir gerne an. Folgt den Kollegen von Sky und auch Marcel gerne auf den sozialen Medien. Da freuen die sich immer, wenn es da ein bisschen Interaktion gibt. Genauso wie wir das auch tun. Auf Twitter, Instagram, Facebook unter Tennisproleten. Und wenn ihr Lust und Laune gehabt bekommen habt, bei Uso Hot, dem großen Tippspiel, teilzunehmen, dann könnt ihr uns dort auch kurz Bescheid geben. Dann nehmen wir euch in unseren Verteiler auf. Bis dahin, macht's gut. bleibt gesund. Bis kommende Woche zur großen Tipp-Vorschau hier bei uns, bei den Tennispropheten. Ciao.